Dann sage ich mal willkommen zum Chaos-Seminar. Ich habe mich kurzfristig entschlossen, ein bisschen was über E-Mail zu erzählen. Ich glaube, die Verdächtige, die ich da im Sinn gehabt habe, die sind halt gar nicht da. Ich zeige nachher noch ein paar Beispiele von E-Mail-Header, was man da so alles sehen und beachten kann. Das ist ja das erste Thema, nämlich E-Mail-Header. Das heißt, einen Verdächtigen haben wir da, bei dem kriegt man mal Eis, wenn man den E-Mail-Header guckt. Aber es ist sonst häufig nicht so verbreitet, dass man darauf achtet, was da so im Header steht. Es hat aber auch mal jemand gesagt, so zu irgendjemand, ja, der würde ja nur die Header lesen. Und also ich weiß das zumindest bei mir von mich. Ich lese nicht nur die Header. Aber ab und zu gucke ich da schon mal rein.
Kannst du Spammer an die Header identifizieren?
Ja, teilweise. Woran sonst?
Am Inhalt. Ich habe keine Lösungspolizei abgeschlossen.
Ja, natürlich kann man Spammer im Inhalt identifizieren, aber ich werde nachher noch ein bisschen was zeigen, wie man Spam auch schon im Vorfeld irgendwie vermeiden kann. Vor allem das letzte Thema Greylisting spielt da mit rein. Und da guckt man sich der Inhalt ja gar nicht an von so einer E-Mail, sondern da ist man nur praktisch nur Forum-Header und guckt sich an, mit wem rede ich da überhaupt und so weiter. Und dann zeige ich auch mal, wie man so eine E-Mail verschickt oder was da eigentlich dabei abgeht, wie SMTP funktioniert. Und dann zeige ich noch, was wir hier beim CCC in Ulm an Mail so machen und welche Server da Rolle spielen und wie die konfiguriert sind. Und insbesondere haben wir dieses Greylisting aufgesetzt und benutzen das. Und das zeige ich dann ein bisschen näher. Da zeige ich dann auch, was ich immer mache, wenn man langweilig ist. Gut. Wenn man vom Header spricht, gibt es mehrere Teile. Der erste Teil ist der sogenannte RFC 822 Header. Das ist das, was man häufig als Normalbenutzer auch noch kennt. So Dinge wie das Datum, das Subject, from und to, an wen es geht und von wem es kommt. Solche Dinge stehen im RFC 822. Den habe ich jetzt so als Beispiel für einen von den RFCs genannt. Da gibt es auch schon diverse Nachfolger und Vorgänger davon, aber 822 war dann so der Standard an sich. Und nur um klar zu machen, wovon man eigentlich redet, RFC 822 Header, dann sage ich dem RFC 822.
Kannst du jetzt wirklich sagen, was sich mit den neuen RFCs geändert hat?
Es hat sich nicht viel geändert, aber hin und wieder kommen halt mal irgendwelche Aktualisierungen dazu. Ich meine, es gibt natürlich Ergänzungen, die jetzt nicht irgendwie die direkte Nachfolger vom RFC 822 sind, wie zum Beispiel MIME. MIME nennt sich Multipurpose Internet Mail Extension. Das sorgt dafür, dass man überhaupt so Dinge wie Attachments machen kann, dass man Umlaute reinschreiben kann und ähnliche Dinge.
Aber gehen Umlaute nicht schon was Content Encoding?
Ja, genau, das ist MIME. Dass man überhaupt einen Content Encoding Header hat und nicht alles in 7-Bit ASCII machen muss und nur Text und nichts anderes. Also heute gibt es fast keine E-Mails mehr, die nicht irgendwie in meinem Extension haben. Ja, kommen wir zurück zu den Header. Außerdem klassischer RFC 822. Wenn man übrigens den RFC mal durchliest, da steht nicht, ich glaube, das Wort E-Mail steht da gar nicht drin. Da heißt es nur was von Internet Text Messages. Das war zu der Zeit noch nicht so richtig klar, als man den geschrieben hat. Wie das Ganze jetzt alles so funktioniert, aber man hat irgendwelche Textmessages ausgetauscht und naja, es gab schon sowas wie E-Mail rudimentär und aber auch andere Dienste, wie zum Beispiel das Usenet, baut auf diesem RFC 822 auf. Also wenn man den RFC 1036 fürs Usenet liest, dann steht da drin, naja, es ist ein Newsartikel, das ist im Wesentlichen so was Ähnliches wie eine E-Mail, guckt mal in RFC 822, aber dann kommt noch was dazu oder so. Gut. Wenn man jetzt in so einen Header reinguckt, dann sieht man aber nicht nur das, was im RFC 822 definiert ist, sondern das sieht man noch mehr. Zum Beispiel sieht man so Received-Header, die sind im RFC 821 beschrieben. Der RFC 821 beschreibt das SMTP-Protokoll. Simple Mail Transfer Protokoll. Und das ist eigentlich das Protokoll schlechthin, über das man heutzutage E-Mails austauscht. Und zwar in alle möglichen Varianten. Alternative wäre sowas wie UUCP und so. Also so frühere Mailbox-Netze, die hätten dann so Store-and-Forward-Geschichte gemacht und sowas ging dann eher über UUCP. Aber heute eigentlich nur noch das da.
Ja, und das Wort Mail aber schon vor, aber im darauffolgenden RFC mit 822 kommt kein Mail drin vor, oder?
Ja, also ich meine, da hat man schon an Mail gedacht, aber man hat es halt ein bisschen allgemeiner formuliert. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hätte nicht drüber gekreppt. Ich habe ihn da. Ich muss mal gucken. Und. Yep. Oh doch, da kommt öfter mal Mail. Also zumindest von Mailbox ist öfter mal die Rede. Also es kommt das Wort Mail drin. Vorhin haben wir alles zurückgehört.
Ist das bei E-Mail auch schon Mailbox? Ja,
bei den Usenet. Bei Usenet hat nichts mit Mailboxen zu tun.
Wie heißt denn das, wo der News-Client lokal seine Threads abspeichert?
Cache.
Der News Clients speichert lokal gar nichts ab. Der verbindet sich mit dem Server und
holt das. Artikel.
Ja, er speichert natürlich ab, welche Artikel, die er vom Server gekriegt hat, schon gelesen sind oder sowas. Aber Artikel speichert er normalerweise gar nicht ab. Ich meine, es gibt natürlich modernere Clients, die können den Server gleich mit integriert. Aber so der klassische News Client. Aber reden wir mal über E-Mail, nicht über. Das ist nur so, nebenbei erwähnt, dass das RFC 822 halt auch so ein bisschen allgemeiner formuliert ist. Gut. Also wie gesagt, beim RFC 821, der regelt dieses SMTP und da steht halt auch mit drin, dass der sich im Header verewigt, und zwar diese Received-Header, da steht dann drin, welcher Mail-Server das gerade an wen irgendwie verschickt hat, damit man weiß, von wem das an wen übergangen ist. Also da steht dann irgendwie received from donpanic.ccc.de bei magrathea.ccc.de und so weiter. Ne? Und dann mit Datum dabei und solche Dinge zeige ich mal. Ne? Es gibt noch mehr Header, zum Beispiel sogenannte List-Header, wenn man Mailingliste betreibt. Da habe ich gleich zwei RFCs dazu gefunden. Ich weiß nicht genau, was da irgendwie das Relevantere ist, wenn man es nicht so genau anguckt, aber so Dinge wie List Post und so, dass man sieht, also das ist auch standardisiert, dass man eigentlich im Header schon erkennen kann, von welcher Mailingliste dass da was kommt, was zum Beispiel dazu dient, um lokal E-Mails irgendwie geeignet irgendwo einzusortieren. Man muss ja nicht alle E-Mails irgendwie in eine große Inbox haben und dann eine nach der anderen abarbeiten, sondern man kann es vielleicht sagen, gut, alles was irgendwie über die CCC-Mailingliste kommt, das speichere ich mal irgendwie separat ab und das lese ich halt, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn ich auf Arbeit bin oder und sowas. Und da bietet diese List-Header ein gutes Kriterium zum Sortieren. Gut. Ich habe hier eine kleine Mailbox mitgebracht, die kommt aus einer von unseren Mailinglisten. War dann echt so fremd, aber ich will ja jetzt nicht die E-Mails hier so halb öffentlich in die Kamera zeigen. Darum habe ich einfach mal die Inhalte ausgetauscht und die Namen durch die Namen von bekannten Politikern ersetzt. Nur die Header sind noch original. Also wer auf unserer Mailingliste steht, der kann sich vielleicht wiederfinden. Gut. Ja, also da sieht man zunächst mal, wie das mein Client hier, das ist ein Mutt, wie der das ein bisschen darstellt. Kommt natürlich auch darauf an, wie man den konfiguriert hat. Lässt sich unterschiedlich konfigurieren. Und insbesondere möchte ich mal an der Stelle hinweisen auf diese roten Pfeile, die da zu sehen sind. Also damit man die gut sieht. Also hier auf dem Monitor sehe ich es deutlich besser wie da oben.
Hier sieht man es gut.
Okay. Vielleicht habe ich das den falschen Winkel hier. Die deutet an, welche Artikel eine Antwort auf welchen anderen Artikel sind. Sodass man nachvollziehen kann, wie so ein Thread, so ein E-Mail-Thread aufgebaut ist.
Welche Möglichkeit, Threads zu teilen und das zusammenzuführen?
Du kannst natürlich dein Client so konfigurieren, dass er die Threads anhand von bestimmten Dingen erkennt. Und welche Dinge das sind, da möchte ich nur drauf eingehen. Das erste, was natürlich gemacht wird, das habe ich jetzt hier allerdings nicht als Beispiel dabei, ist, dass ein Thread das ist, was das gleiche Subject hat. Wenn man eine E-Mail hätte, die auch das Subject Erbsen hätte, aber jetzt nicht tatsächlich zu diesem Thread gehört, in anderer Art, wie es gleich zeigt, dann wird der Mut das so darstellen, dass an dem Pfeilchen noch so ein Sternchen dran ist. Es passiert ab und zu mal, also es ist mir das schon irgendwann passiert, es gibt so Dinge, die wiederholen sich so einmal im Jahr und dann plötzlich war die Mail irgendwo ganz da oben einsortiert, bei den ganz alten Mails, weil sie hatte das gleiche Subject. Also das wäre das eine. Und das andere ist ein spezieller Header und den kann man sich mal hier angucken. Jetzt gucken wir uns mal genau, überhaupt mal all diese E-Mail-Header hier an. Die erste Zeile, da steht From News Bounces at ulm.cc.de. Das ist so ein Header, der aus dem SMTP stammt. Der Server, der das entgegengenommen hat, hat gesagt gekriegt, es sei von dieser Adresse geschickt worden. Und ja, wenn die Don't Panic von unserer News-Mailing-Liste eine Mail wegschickt, dann gibt sie das als Absendeadresse an. Das hat den Sinn, dass wenn irgendeine Adresse nicht erreichbar ist und es gibt einen sogenannten Late Bounce, also Bounce muss man unterscheiden, wenn man SMTP spricht. Und der eine Server spricht mit dem anderen und dann kann der andere Server sagen, ah nee, du, die Mail will ich nicht. Das wäre kein Late Bounce, sondern das wäre sozusagen ein Early Bounce. Da weiß er ja gleich, von wem und an wen das die Mail ging, die hat er ja gerade nur in der Hand. Ne? Aber manchmal passiert es, der Server da drüben nimmt sie an und stellt hinterher fest, nee, kann doch nicht. Das passiert zum Beispiel bei Mail-Weiterleitungen. Es gibt so ein paar Leute, die irgendwie ihre Mails von der Don't Panic zum Beispiel weitergeleitet kriegen, eigentlich fast alle. Und die haben irgendeinen Spam-Filter laufen und die Don't Panic hat jetzt irgendeine Mail angenommen, verteilt sie an irgendeinen Verteiler und so und einer von denen sagt, ah nee, mein Spam-Filter sagt, das ist Spam, ich nehme die Mail nicht an. Ja, jetzt hat die Don't Panic die Mail aber schon angenommen von irgendwo außerhalb und was soll sie jetzt tun mit der Mail? Und das Einzige, was sie tun kann, ist an die Absendeadresse eine Meldung schicken und sagen, du, das ging doch nicht. Sowas nennt man Late Bounce und wenn sowas auftritt von unserer News-Mailing-Liste, dass jetzt jemand anders so ein Late Bounce schickt, was weiß ich, das geht an web.de und die Mailbox ist voll und der hat es nicht gleich gemerkt oder irgend sowas. Was ich glaube, web.de schickt dann, sagt dann gleich nee. Aber es gibt solche Dinger, speziell irgendwie so Q-Mail-Installationen, die nehmen erstmal alles an und wissen dann erst, ob sie es irgendwie annehmen, wirklich annehmen wollen und schicken sie gleich Bounces raus. Dann würde der Bounce dann an diese Adresse gehen, newsbounces@ulmccc.de, und dann weiß unsere Mailingliste, von wem sie den Bounce kriegt. Und erkennt es hoffentlich, welche Adresse da dafür verantwortlich war und kann dann zum Beispiel die Adresse deaktivieren, wenn das öfter passiert. Macht der Mailman auch und bei unserer Mailingliste. Return Path ist eigentlich fast das gleiche. Ich weiß nicht, in welchem Fall da mal eine andere Adresse drin stehen kann. Es steht nur halt in der ersten Zeile da das Datum noch mit dabei. Dann kommt so ein bisschen eine Spezialität. Egal mit welcher Adresse ich da auf dieser News-Mailing-Liste subscribe bin, am Ende landet bei mir alles an diese jürgen@magrathea.ccc.de. Darum steht es da in diesem X-Original-Tuch. Alle Header, die mit X anfangen, sind so optionale Header. Die sind irgendwo definiert, dass man die mal machen kann, aber ja, da kann jeder so sein eigenes Süppchen irgendwie kochen. Und macht aber jeder. Ja, und im Deliver-To, das ist halt auch eine Spezialität dann von dem Postfix, dass er dann sagt, ja, an wen er es denn nur wirklich ausgeliefert hat. Ja, und jetzt kommen diese Received-Header, die werden also sozusagen während dem SMTP-Dialog jeweils von jedem Server, der das irgendwie in der Hand hat, an die Mail angefügt. Und ja, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich hier, weil das immer zwischen der Magrathea und der Panic hin und her bounce, zeige ich vielleicht. Nee, stimmt gar nicht. Welche Mail habe ich denn? Ah, ich habe die Angela Merkel. Okay. Man sieht, dass der letzte Mail-Server, das angefasst hat, war die Magrathea, weil die schreibt rein, received from Don't Panic bei Magrathea und ccc.de. Also Magrathea hat es von Don't Panic angenommen. Und zwar für diese Adresse, für jürgen@magrathea und ccc.de. Und da steht dann noch irgendwie dabei, dass es ein Extended SMTPS, ich glaube das S steht für Secure oder so, dass es irgendwie über SSL ging oder sowas, kann es sein? Also wie das Protokoll genau heißt und welche ID das da irgendwann gehabt hat und das Datum dazu. Ja, und der nächste, der dann irgendwie in diese Received Header auftauchen muss, ist eigentlich die Don't Panic, weil die Don't Panic hat die Mail ja auch irgendwo herkriegt. Und die hinterlässt dann irgendwie gleich zwei Received Header. Hat vermutlich damit zu tun, dass der eine dass die sich irgendwie ein paar Mal selber irgendwie durchnudelt, weil es ja durch die Mailingliste geht. Also die Mail kommt erst irgendwie von irgendjemand an, wird dann durch die Mailingliste durch und dann wird sie erst wieder rausgeschickt an die verschiedenen Empfänger. Ja, und je weiter man nach unten kommt, desto weiter weg sind die Server normalerweise. Also wenn man irgendwie selber eine Mail hat, dann kann man so nach unten gehen und man kann natürlich solche Received-Header einfach fälschen. Ja, man kann da halt einfach mal, wenn man eine Mail schreibt, einfach mal einen Received-Header mit dazu schreiben. Und dann muss man halt gucken, naja, welchen Mail-Server von denen, die da stehen, vertraue ich überhaupt eigentlich noch. Und naja, gut, ich weiß, mein Magrathea, da passiert nichts. Das wird schon stimmen, wenn die was reinschreibt. Und die Don't Panic, da habe ich auch einen Account, da kann ich mal nachgucken, ob da irgendwas falsch gelaufen ist. Also das ist auch noch in Ordnung. Und wenn die Don't Panic dann hier schreibt, received from mout.web.de bei Don't Panic, dann werde ich das wohl auch noch glauben, weil das hat ja auch die Don't Panic da reingeschrieben. alles, was danach kommt, was Web.de da macht, ob die lügt oder da die Wahrheit reinschreibt, ich nehme an, es wird schon stimmen, aber wisse kann es nicht. Und wenn man aber solche Mails dann mal nachvollzieht, wo kommt es denn eigentlich her, dann muss man halt zurückgehen bis zum letzten Server, dem man halt noch vertraut.
Geht es da jetzt unten noch weiter? Oder?
Ja. Oh, warte mal. Also jetzt kommt, also das war gerade, der Mut ist anders konfiguriert, wie den wir jetzt dann schon mal verwendet. Ah, das ist eine, das haben wir das vorher schon gesehen, dass da vorne ein S steht. Das S steht dafür, dass die E-Mail digital signiert ist. Ich werde jetzt aber alles tun und diese E-Mail-Signatur nicht prüfen, weil das wird tierisch schief laufen, weil ich ja alles da manipuliert. Ne? Und zwar vom Inhalt hauptsächlich. Und natürlich den Namen da. Also da hatte man gerade noch gesehen, dass es irgendwie web.de received from irgendeine IP-Adresse. Und jetzt kommt der typische RFC 822 Header mit dem Subject, dem To, das From, das Date, das waren die, die ich vorher erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob User Agent überhaupt so richtig irgendwo definiert ist, dass man das reinschreiben soll oder darf oder muss. Ist wahrscheinlich eher optional. Aber die User Agents machen das natürlich gerne, weil das ist sozusagen ein bisschen Eigenwerbung. Also da hat offensichtlich jemand einen Mozilla verwendet. Die Angela Merkel hat einen Mozilla verwendet, wie man sieht. Die hat eine web.de-Adresse, glaubt ihr nicht? Ist auch gefälscht von mir. Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist die Zeile zwischen To und From. Da steht References. Und hinter References steht etwas, was so ein bisschen wie eine Mailadresse aussieht. Das ist aber keine Mailadresse, sondern das ist eine Message-ID. Und um From kommt auch eine Message-ID. Da sieht man, sieht auch so ein bisschen wie eine E-Mail-Adresse aus. Also irgendwie so ein Lokalteil, dann ein Ad und dann irgendwie so ein Rechnername oder sowas. Und die werden auch tatsächlich so generiert. Also der Sinn soll sein, dass die eindeutig sind. Dass jede E-Mail auf der ganzen weiten Welt immer die gleiche, immer eine eigene Message-ID hat. Naja, und wenn einer der Mails irgendwie produziert und dann wegschickt, wie web.de das auf seinem Server macht, dann kann er dafür sorgen, dass der Teil Format eindeutig ist. Und damit nicht zufällig jemand anders das, den gleichen eindeutigen Teil verwendet, steht dann halt dahinter, wer das generiert hat. Also so werden diese Message-IDs generiert. Die sind bei E-Mails nicht ganz so wichtig wie im Usenet. Aber gerade wenn man solche Threads auf Mailingliste hat, dann sind die interessant, weil es gibt zwei Zeilen, da unten kommt nämlich noch eine. Hier das InReplyTo. In dem InReplyTo steht die Message-ID drin von der Mail, auf die diese Mail eine Antwort ist. Also wenn ich, man hat gesagt, das war eine Antwort auf eine Mail von mir, von der Makratea. Also das war die Message-ID dazu und deswegen steht die hier in dieser InReplyTo-Zeile.
Weißt du, warum es
Differences
und ein InReplyTo
gibt? Ja, sehen wir gleich bei der nächsten Mail. Man sieht hier noch eine Menge andere Zeilen. XProvax-ID, weiß jemand, was das ist? Keine Ahnung. XUI Out Filter Results, also da hat wohl irgendein Spam-Filter gewirkt, der festgestellt hat, dass das Nut-Chunk sei. und irgendwelche seltsame kryptische Anmerkungen hinterlassen. Die Mailingliste setzt das, glaube ich, rein, das X-Beam there, weil es könnte ja sowas passieren, dass jemand irgendwie seine die Mails von der News-Mailing-Liste überdrüssig ist und die automatisch irgendwie an die Mailingliste zurückbounce, und dann wird eure Mail an die Mailingliste immer dafür sorgen, dass die sich vertausendfacht, bis irgendjemand die Notbremse zieht oder so. Und da sagt die Mailingliste dann irgendwie sowas, ja, das war schon hier, wenn das wiederkommt, dann lieber nicht. Ne? Mailman-Version ist unser Mailingliste-Manager. Precedence, da kann zum Beispiel drin stehe, dass es irgendwie, wie wichtig so eine E-Mail ist. Manche Mail-Clients beachten sowas und markieren die dann irgendwie, wenn da drin steht, es sei super wichtig, dann steht dann halt ein Sternchen davor oder was weiß ich. Und es ist, glaube ich, üblich, dass Mailingliste da dann halt Listen einschreiben, damit man sieht, ja, es kommt richtig von der Mailingliste. So Precedence Bulk sieht man noch öfter mal, wenn es halt irgendwie so Masseaussendungen sind. Ja. Jetzt kommt einer von diesen Mailingliste-Header, die ich vorher erwähnt hatte, die List-ID. Eigentlich sollte jede Mail, die über die Ulmer News-Mailing-Liste gelaufen ist, diesen List-ID-Header tragen. Also an dem könnte man dann erkennen, dass es eine Mail von der News-Mailing-Liste ist und entsprechend lokal sortieren. Da steht dann auch gleich drin, wie man sich unsubscriben kann. Entweder über eine E-Mail oder über so eine HTTPS-Adresse. Hatte Don Panic eigentlich auch ordentliche Zertifikate oder hat noch UMCC.de ordentliche Zertifikate?
Bis jetzt nur UMCC.de, aber Don Panic hat wahrscheinlich auch ein Selbstzertifikat.
Ja, ja, ein Self-Signed wie üblich, wie früher. Aber man hatte ja mal die UMCC.de, die normale Webseite, auf die Let's Encrypt umgestellt. Da könnte ich mal einen Vortrag drüber halten.
Ja.
Ja, und dann kommen noch mehr so Dinge. List Post, ja, wie schreibe ich überhaupt an die Mailingliste? List Help, wie kriege ich Hilfe zu dieser Mailingliste? Wie kann ich mich drauf subscriben? Das ist zwar eigentlich Unsinn, weil wenn man so eine Mail kriegt, dann weiß man ja schon, wie man sich subscribt.
Dann ist man kriegst du sehr geforwardet von jemandem.
Genau, also wenn man die von jemandem geforwardet kriegt, dann kann man da drin nachlesen, wie man sich subscribt. Jetzt kommt so ein Content-Type-Header, das ist natürlich eine MIME-Extension. Ich habe gar keinen MIME-Header gesehen. Erstaunlich. Eigentlich steht sonst immer nur irgendwie MIME-Version sowieso. Müsste eigentlich.
Also MIME-Version stand vorher drin.
Stand vorher drin, okay.
Und Content-Type steht ja.
Ja, ja. Okay, ja, nein, übersehen.
Jetzt hast du aber über die Fingerfelder, die dir dann geliefert, dass das nicht kommt.
Wo steht die, das Fingerprint?
Using PID.
Oh, tatsächlich, ja. Angela Merkel mag es mir nachsehen. Ja. Ja, ja, da kommt, das sind jetzt Attachments hier, da steht natürlich dann nochmal so ein MIME-Header extra drin. Das ist wie so ein Stück Mail in einer Mail. Also da kann, es gibt auch Attachments vom Typ RFC 822. Also wenn man sozusagen eine Mail irgendwie forwardet und das als Attachment macht, dann sieht man das häufig, dass man dann das als Attachment vom Typ RFC 822 hat. Also ich glaube, das ist irgendwie so Spam-Filter, die sagen, oh, das ist aber Spam, aber ich schicke dir die Mail mal trotzdem, die machen sowas. Ich glaube, wenn man als Nicht-Subscriber auf die News-Mailing-Liste schreibt, dann kriegt der News-Owner so ein Ding, wo dann so ein RFC 822 Attachment dran hängt. Das ist ganz nützlich. Aber das hier ist jetzt halt, das, was man da sieht, ist ein Attachment vom Typ Text. Das ist einfach das, was die Mailingliste hinter dran gehängt hat.
Was ist denn eigentlich deine Erfahrung mit meinen? Kann man mittlerweile Encoding 8-Bit fahren?
Geht eigentlich schon. Also.
Im Sinne von, ist es kompatibel für die meisten Leser, weil man also Part durchziehen? Auf das Encoding Project finden und zu verzichten, aber sein Encoding 8-Bit.
Ich denke, bei E-Mail sollte es kein Problem sein. Aber gute Frage. Vielleicht sehen wir ja noch sowas. Da war die MIME-Version. Hatte ich vorher übersehen. Was, gibt es irgendwas außer 1.0? Hat jemand mal was anderes gesehen? Aber muss drinstehen, wenn MIME ist, dann ja, ist üblich. Also das ist Encoding 7-Bit. Ja, man sieht jetzt, es ist eine Antwort auf eine Mail von mir. Also meine E-Mails habe ich nicht verfälscht, vom Inhalt abgesehen.
Ist auch Politiker.
Ja, wahrscheinlich. Eigentlich nicht. Und man sieht dann halt auch, typischerweise wird ein Eber ein Stück von der Mail, auf die man sich bezieht, dann auch zitiert und dann eben der Kommentar darunter geschrieben. Ja. Und so sagt die Angela Merkel zum Thema Erbse, was ich da aus der Wikipedia zitiert habe, lecker. Ist natürlich ein bisschen viel Overhead, wie man sieht. Wir haben jetzt irgendwie 2-3 Seiten Header gehabt, ein Wort selber geschrieben. Und dann noch eine Menge PGP drumherum. Mit PGP ist eigentlich immer ein bisschen mehr Overhead, aber man kann das auch noch anders aufblähen mit HTML oder mit ich weiß nicht was allem. Bei PGP hat es wenigstens einen Sinn. Das R da oben bedeutet an bei meinem Mail-Client, dass ich diese E-Mail beantwortet habe. Und die Antwort, die sieht man gleich hier. Habe also eine Antwort auf meine eigene Mail geschrieben. Und ja, ich habe es im Garten. Gucken wir da mal nochmal in den Header rein. Das Bounce jetzt natürlich ein bisschen zwischen Don't Panic und gerade hier hin und her. Ansonsten sieht das ziemlich ähnlich aus. Tatsächlich kommen alle meine Mails letztendlich von der Makratea und von wem die Mail dann tatsächlich zu kommen scheint, das beeinflusse ich in meinem Client und in dem Fall steht hier eben meine Ulm-CCC.de-Adresse. Mache ich üblicherweise, wenn ich auf eine Mailingliste vom CCC schreibe. Wenn es halt um was Unimäßiges geht, dann nehme ich halt die Uni-Adresse und dann habe ich auch noch eine andere private Adresse. Was sieht man, es ist jetzt ein anderer User-Agent, ein MUT. Und in der Organization-Zeile, hatten wir die vorher oder habe ich sie nicht? Macht web.de keine Organisation-Zeile rein. ist eigentlich relativ üblich, zumindest früher gewesen, dass man sagt, ja, von welcher, mit wem man irgendwie zu tun hat, falls man das nicht irgendwie direkt an der Mailadresse erkennen kann. Naja, und ich habe halt meine eigene Organisation und das ist selber mal gerade eher. Wer kennt das aus dem Anhalter, was Magrathea ist? So ein Planet, bei dem man Planeten in Auftrag geben kann und die Werbe der damit, we build the world you want. Gut. Da sieht man jetzt noch was, das ist eine sogenannte Signatur. Eine Signatur erkennt man daran, dass sie mit zwei Minusen und, verdammt, ich kann es nicht so genau zeigen, eigentlich müsste ich sehen, dass hinter den zwei Minusen noch ein Leerzeichen ist. Also wenn ich jetzt entdeckt habe, dass ich die ganze Zeit meine Signaturen falsch abtrenne, dann muss ich mich schämen. Aber irgendwo ist es wahrscheinlich verloren gegangen. Jedenfalls korrekte Signaturabtrennung geschieht eben mit zwei Minusen und einem Leerzeichen. Eigentlich müsste es da sein, weil sonst wird es mein Client, ich erkenne es daran, also dass mein Client das, die Signatur erkennt, sieht man daran, dass er sie anders einfärbt.
Ist es irgendwo definiert oder wo ist es definiert?
Was ist wo definiert?
Wie die Signatur abzutrennen ist.
Gute Frage. Könnte im RFC 822 stehen, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch sonst irgendwo. Also ich weiß halt, dass es minus minus Leerzeichen ist, aber wo das steht, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ich mache mich jetzt noch kurz beschweren, es gibt Unternehmen, dass sie die Signatur so lange wie die Header davor.
Ja, das ist natürlich schlechter Stil. Insbesondere sollte man die Anzahl der Zeilen in der Signatur begrenzen, weil, naja, wer weiß, also vor allem wenn sie schlecht abgetrennt ist und dann liest man da so und liest und liest und dann denkt man, ja, da kommt noch was, ne? Und blättert weiter und liest immer bloß die gleiche Signatur. Ne? Vor allem wenn es dann auch noch schlecht zitiert ist. Über Zitiere bei E-Mails will ich halt gar nicht so arg viel erzählen. Aber da könnten wir einen eigenen Vortrag dazu halten. Es gibt eine Webseite, Learn to Quote, also learn.to/quote oder sowas. Da dreht sich zwar mehr ums Usenet, aber das gilt für Mailinglist nicht genauso. So ist ein bisschen was, erzähle ich, wenn ich gerade was sehe. Ne? Gut. Jetzt kommt unser Internetkommissar. Der hat.
Weiß der, wie man E-Mails schreibt? Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich sag ja, die ganzen Politiker sind von mir gefeuert. Aber es war halt auch jemand, der die eigene Domain hat. Darum habe ich hier den Günther@oettinger.de eingeführt. Oettinger.de ist aber gar nicht unser Internetkommissar, das ist irgendwas Komisches. Okay. Nee, auch nicht. Irgendwas Komisches. Es ist auch nicht, also ich habe auch einen Bekannten, der so heißt. Der hat auch irgendwann mal gemeint, dass er schämt sich wegen zwei Dinge. Zum einen wegen Minister, also damals war er ein Ministerpräsident, weil er genauso heißt. Und dann heißt er auch noch genauso wie diese Biermarke. Aber gut, gucken wir uns den Header an. Das ist, glaube ich, irgendwie von Strato irgendwie gehostet. Die machen halt irgendwie dieses mit dieser rzone.de. Also da dieser Received-Header, wo die Don't Panic das annimmt, wieder eben von diesem rzone.de-Rechner. Die haben da einen ganzen Pool von solchen Rechnern, wo was herkommen kann. Und da kommt jetzt was Interessantes, eine sogenannte DKIM-Signature. Das ist eine Art, wie man versucht, E-Mails zu authentifizieren. Da wird irgendwie so eine Art Hash gebildet, da wird auch angegeben, welcher Hash-Algorithmus und welche sonstige Krypto-Algorithmen da irgendwie mit drin steht und was da alles gehasht wird. Also irgendwie das Tuch, die References, den Content Transfer Encoding, das Date, das In Reply To, das From, das Subject, die MIME-Version, der Content Type. Da wird irgendwie eine Quersumme drüber berechnet und das kommt dann da, dieses Hex-Zeug, was da hinten dran hängt, das kommt dann da. Und wenn man jetzt weiß, wie diese DKIM-Signatur funktioniert, dann könnte man nachprüfen, ob die E-Mail gefälscht ist oder ob die tatsächlich von da kommt, wo sie angeblich her ist. Da jetzt natürlich die falsche Adresse, nämlich oettinger.de und nicht das, was da ursprünglich mal drin stand, drinsteht, wird der Test in dem Fall fehlschlagen. Aber also man sieht das ab und zu mal, diese DKIM-Signatur, aber ich weiß eigentlich niemand, der das prüft. Wahrscheinlich die, die es verschickt, die werden es auch prüfen, aber...
Aber der Inhalt wird nicht signiert oder gehasht?
Nee.
Oder?
Nee.
Also nur ein Teil der Header?
Ja.
Läuft dieses DKIM nicht über das DNS-System, dass du ein Key für Domain...
Das ist DKIM.
Wo man genau den Key herkriegt, oh, frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es sowas ist, aber ich habe es auch noch nie genauer angeguckt oder den Ehrgeiz gehabt, solche Dinge zu prüfen.
Hast du Probleme, wenn du dort panic, weil du was wie Google Mail versucht, Mails abzugeben, die teilweise abgelehnt werden?
Warum jetzt gerade bei Google Mail? Ich glaube, einmal hatten wir mal irgend sowas, aber.
Google ist relativ aggressiv, was Spamfiltern angeht.
Wir verschicken ja keinen Spam.
Ja, genau, also wir verschicken ja keinen Spam, aber ich habe schon genügend Spam von Google gekriegt. Also Google sage ich Spam oder was, wenn es ums Graylisting geht. Kommen noch mehr lustige Header. XRZG auf, keine Ahnung. Ja, das sieht man irgendwie, hat was mit Strato zu tun, wie die das da von irgendwelchen IPv6-Adressen hin und her schickt. Also hier ist KZ UTF-8, Content Transfer Encoding ist aber Coded Printable, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt mal was demonstrieren, was nicht Coded Printable ist. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das geht schon. Oh ja, da kommt was ganz Lustiges. Ich sehe es schon hier im Header. Da hat sich das iPhone irgendwie verewigt. Und jetzt gucken wir uns mal die References-Zeile an. Man hat gesehen, da war schon eine Adresse, eine Message-ID dahinter. Da sind jetzt zwei Message-IDs in dieser References-Zeile. Während in der In-Reply-To. Da steht nur diese letzte E-Mail, diese letzte Message-ID drin, auf die es sich direkt bezieht. Während in der References-Zeile, da steht sozusagen alles, was im Thread davor war. Ist damit die Frage geklärt, warum es References und in Reply-To gibt? Also, wenn das ist eine Antwort auf eine andere Antwort. Und dann stehen beide Message-IDs in der References-Zeile. Also sozusagen die Ursprungsmail, die darauf geantwortet hat, und, ja genau, also die beide. Und das ist ja wieder eine Antwort auf die zweite dann. Also beide Vorgänger-Mails stehen dann in der References-Zeile. Und wenn der Thread entsprechend tief wird, dann kann die entsprechend lang werden. Ich weiß ja genau, wie man es bei E-Mail handhabt. Im Usenet ist es so, dass wenn ein Usenet-Client der Meinung ist, dass die References-Zeile, da gibt es die auch, da gibt es nur die References, dass die zu lang wird aus irgendwelchen Gründen, weil vielleicht Header nicht länger als so und so viel Zeichen sein dürfte oder irgend sowas. Kann ja irgendwelche Einschränkungen geben. Und wenn das in so ein ewiger Thread ist, dann kann man da vielleicht schon mal aufräumen müssen. Und im Usenet ist es so, dass man auf jeden Fall die erste und die letzte von References behalten soll und in der Mitte kann man irgendwas wegwerfen. Aber wie das genau bei E-Mail ist, das sollte man sich kundig machen, wenn man einen Mail-Client schreibt. Im Grunde reicht auch die In-Reply-To-Zeile, wenn man denn alle Mails irgendwie mitkriegt. Das kann natürlich ab und zu mal passieren. Ich zeige noch ein Beispiel, wo es auch mal anders ist, dass es auch passieren kann, dass einem ein paar Mails fehlen, dass die Vorgänger-Mails, dass man die einfach gar nicht gekriegt hat. Und dann, naja, steht da zwar ein In-Reply-To, aber der Mail-Client findet die Mail nicht, auf die es sich bezieht, und dann kann das halt auch nicht in den Thread einsortieren. Und dann hat man nicht mit References, wenn man einen Teil irgendwie findet, da bessere Chancen. Und deswegen ist das References ganz nützlich, aber im Grunde landet es in Reply-To. Gut. Diese Statuszeile ist übrigens was, was der Client lokal reinmacht. Ich glaube R heißt
gelesen
und O heißt es alt oder irgendwie sowas. Irgend sowas. Aber das weiß halt der Client viel besser, das ist ja seine Zeile. Ne?
Und hier hat jemand die Signatur falsch gequotet.
Ja, genau. Jetzt geht es nämlich los. Da schreibt einer von seinem iPhone und ich meine, diese Zeile Send from an iPhone ist irgendwie sowas wie eine Ausrede für schlechte E-Mails. Also wenn man irgendwelchen Müll abladen will, braucht man bloß das reinschreiben, das akzeptiert jeder. Früher hieß es irgendwie Crosspoint sowieso. War irgendwie dieser DOS-Mail-Client, da hat man dann auch gewusst, wo es herkommt. Ne? Da war auch immer schlechter Stil drin. Heute ist das Send von meinem iPhone. Ja, da hat man den typischen schlechten Zitierstil, nennt sich Tofu, Text oben und Fullquote unten.
Wie heißt eigentlich Tofu im englischen Sprachraum?
Das weiß ich nicht. Die hätten das bestimmt als Fremdwort adaptiert. Ich weiß es nicht. Gut. Das ist jetzt eigentlich so ein Fall, wenn die Mail länger ist, gut, dann endet sie. Oder es kommt nur das Anhängsel von der Mailingliste drunter und dann endet sie. Aber wenn die länger ist, dann liest man den ersten Satz. Und dann fängt man an zu blättern und guckt, ob nochmal was kommt. Meistens kommt nichts mehr bei solchen Dingen. Darum ist es eigentlich besserer Stil, wenn man eben erstens nur das zitiert, auf was man sich bezieht, und zweitens dann das, was man eben sagen will, direkt dahin schreibt, wo es auch hingehört.
Mein Wörterbuch übersetzt Tofu mit Top-Posting.
Top-Posting heißt es im Englischen, Tofu. Aber Tofu ist so nett. Ne?
Ich schaue mir gerade deine Signatur an, kannst du was zu ASCII Ribbon erzählen?
Ja, man macht ein ASCII Ribbon, das sieht aus wie das hier.
Das sieht aus wie eine HTV-Schleife.
Ja, genau. Das ist nur kein rotes Schleifchen, sondern ein ASCII-Schleifchen. Also es gab irgendwann mal ein, also ich glaube die HIV-Schleife war das erste. Irgendwie gegen AIDS hat man irgendwie sich rote Schleifchen angesteckt, um da Solidarität zu bekunden. Und dann sind irgendwelche andere Leute auf die Idee gekommen, jetzt machen wir ein gelbes und ein grünes und ein blaues und ich weiß nicht was für Schleifchen. Also es gab dann Schleifchen in sämtliche Farben. die alle für irgendwas anderes gestanden sind. Da gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, die ist ziemlich lang, wie viele Schleifchen das es alles gibt. Und meist die Farben sind da mehrfach belegt. Und formen sich jetzt irgendwelche Bilder in Attachments mit HTML-Mail und sonst was in seine E-Mails einbindet, macht man doch lieber ein ASCII-Schleifchen. Insbesondere, wenn es sich gegen HTML-Mail wendet. Gut. Also da haben wir die Referenzzeile mit zwei Einträgen. Jetzt kommt was Spezielles. Da meinte jemand, wer kennt Gerd Müller? Nicht der Fußballer? Ist unser Entwicklungshilfeminister? Müsste man eigentlich als Ulmer kennen, der kommt irgendwo aus Weißerhauer. Ich habe mir gedacht, zur Allgemeinbildung bringe ich den auch mal mit rein. Der macht aber was, was man nicht so tun soll. Der schreibt nämlich eine neue Mail. Aber weil er zu bequem ist, die Adresse news@ulm.ccc.de in seinem Browser einzugeben oder in seinem Mail-Client oder das irgendwie zu automatisieren oder wie auch immer man das tut, solche Mail-Adresse eingeben, um eine neue Mail zu schreiben, nimmt er einfach irgendeine bestehende Mail und schickt darauf eine Antwort. Hat natürlich überhaupt nichts mit Erbse zu tun, sondern er schreibt irgendwas von der Dimension von Knollenfrüchte, die umgekehrt proportional zu intelligenter produzierenden Agrarökonomen sein. Vielleicht hätte er das Subject lieber Kartoffeln nennen sollen. Weil er eben gesagt hat, Reply und dann hinterher das Subject geändert, hat er gedacht, ja, das wahrscheinlich verwendet er einen Mail-Client, wo das nicht so auffällt. Der Mail-Client, den der hier verwendet, schauen wir uns mal an, ist wahrscheinlich das ist eine GMX-Adresse, es war glaube ich irgend so eine vom Webinterface von GMX. Mal gucken, ob man das irgendwo erkennen könnt. Ah, da gibt es auch so eine Provax-ID und solche Filter-Results, wie wir sie vorher bei web.de gefunden haben. Aber web.de und GMX hängt da irgendwie zusammen. Es ist verwundert nicht, dass die sowas ähnliches, so ähnliche Header haben.
Selbe.
Ja. Also die waren irgendwann mal eigenständig, aber irgendwann sind sie alle irgendwie in große Partner gekommen. Ja, wie gesagt, also in E-Mail-Header kann man lustige Dinge finden. Ich bin bei solchen Mails, die sie kommen, immer schon froh, wenn es keine HTML-Mails sind. Also ich will mir jetzt nicht zu sehr beschweren, aber manchmal findet man auf CCC-Mailing-Liste Leute, die dann speziell der. Ja, dann ab und zu mal. Na? Schade, dass er nicht da ist. Was haben wir alles drinstehen? Wieder die List-Header. Eigentlich wollte ich die References, die References oder sowas finden. Wir wollen nur sehen. Sensitivity, da sind die References. Und die in Reply to, sieht man wieder zwei References-Zeile, bezieht sich auf beide von meinen Mails. Das ist also eine Antwort auf die zweite von meinen Mails quasi. Und diese Zeile hängt hier natürlich überhaupt nichts drin verloren, weil das hat ja mit meiner Mail gar nichts zu tun. Und war auch gar nicht beabsichtigt als Antwort auf die Mail, sondern es ist nur aus Bequemlichkeit, da ja Antworter geht leichter, dann braucht man nicht die Adresse eintippen. Sollte man eher unterlassen. Andererseits, andersrum natürlich, wenn man eine Antwort auf eine Mail schickt, habe ich auch schon gesehen, dass dann plötzlich die Reply-Tool oder die References fehlt, was vermutlich daran liegt, dass jemand halt Mail an die Mailingliste Okay, ich wollte eigentlich auf die andere antworten. Ja, copy-paste, zitiere mal und dann sieht es schon so aus. Und in der Mail das gleiche Subject. Aber dann kann natürlich der Mail-Client nicht wissen, auf welche Mail in diesem Thread das eine Antwort war und sortiert das irgendwo vielleicht ein. Also sowas, diese Thread-Ansicht, also ich vermute, dass Leute solche Fehler machen, die so eine Thread-Ansicht gar nicht kennen oder nicht zu schätzen wissen. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Und natürlich stellt jeder Client das irgendwie anders dar und es mag Mail-Clients geben oder Web-Interfaces von die statt dessen verwendet werden, die einfach solche Thread-Ansichten und überhaupt gar nicht darstellen oder wo man es abschalten kann oder sowas. Ja. Eine haben wir noch, das wollte ich da zeigen. Oh ja, richtig, da ist der Fall, das ist zwar eine Antwort auf den E-Mail, wie man sehen kann, wenn man in dieser Thread-Ansicht, ne, sieht man, also es ist hier eine Antwort auf die da. Und wenn man das sich anguckt in der Referenzes, die haben wir hier, da sieht man beide von meinen Mails, dann die von dem GMX-Benutzer, den wir gerade eben hatten. Ui, der hat aber eine lange Message-ID. GMX-BS20, was auch immer das bedeuten mag. Aber ja, solange das irgendwie was mit denen zu tun hat, könntet ihr ihre Message-IDs generieren, wie sie wollt. Aber es geht nicht an die News-Mailing-Liste, sondern es geht plötzlich an unsere interne Mailing-Liste. Und jetzt kann es natürlich sein, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Jeder, der auf Internet steht, sollte eigentlich auch auf der News-Mailing-Liste stehen. Umgekehrt vielleicht nicht. Insofern will ich das auch hier gar nicht kritisieren. Vielleicht ist das ja eine Antwort, die gar nicht für das große Publikum von News relevant ist, sondern eine, die man nur so für intern haben will. Und das war in dem Fall auch so. Rein theoretisch könnte es sich passieren, dass jemand das zum Beispiel in verschiedene Mailboxen einsortiert und dann kann sich natürlich der Mail-Client nur wundern, dass da References und ein Reply-To vorhanden ist, obwohl da gar keine Mails in dieser Mailbox dazu gehört. Ja, das war das, was ich da dazu. Was mir dann der Mail aufgefallen ist. Was ich noch sagen wollte, das, was unsere Mailingliste da anhängt, ist offensichtlich keine Signatur, woran erkennt man es, sie ist nicht richtig abgetrennt. Weil minus, minus Leerzeichen, aber das sind irgendwie ganz viele Minusse. Ich glaube mal, dass das Minusse sind oder sind es Underscores?
Underscores.
Ja, sind Underscores, ne? Sind Underscores. Also die korrekte Signaturabtrennung wäre minus minus Leerzeichen. Das hier ist einfach ein, naja, ich nenne es mal Mailingliste-Anhängsel. Will man vielleicht auch gar nicht als Signatur gekennzeichnet haben, weil ja die Benutzer selber noch irgendwie eine Signatur haben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man zwei Signaturen hat. Also eigentlich ist alles, was nach dem ersten minus minus Leerzeichen kommt, ist eine Signatur und egal, ob da dann nochmal ein minus minus Leerzeichen drin steht. Das sieht man übrigens bei Tofu ab und zu mal, dass jemand selber eine Signatur dann oben hin klatscht und dann kommt die Signatur als erstes. Und dann fängt er an, drunter zu schreiben und dann ist die gesamte Mail-Signatur. Also, schreckliche Dinge passieren. Gut. Jetzt haben wir diese ganze Header gesehen. Jetzt will ich auch mal zeigen, wie die so erzeugt wird. und inwiefern die irgendwie vielleicht vertrauenswürdig sind oder auch nicht. dazu muss ich mal... nach da gehen. Also ich habe hier eine Shelloft oder eine Panic und jetzt verschicken wir mal eine Mail. Und zwar will ich eine Mail an Moment, Jürgen.net Magratea oder sowas. Nee, an jürgen.chalisbeck.de, das wäre meine Privatadresse, schicke. Und dazu muss ich natürlich zunächst mal die Domain chalisbeck.de irgendwie auflösen und muss nachschauen, ja, welcher Rechner ist denn für diese Domain zuständig. Also ich mache jetzt das, was sonst Mail-Server machen würde, mal so ein bisschen von Hand und zeige, wie das funktioniert, was der eigentlich da tut. Also wenn man eine Mail verschickt, dann ist es typisch, dass der Client die irgendwie in seinem Server übergibt und der kümmert sich dann weiter drum und der verschickt es dann an den Server vom Empfänger und der zwischendrin kann es natürlich auch noch irgendwie ein paar Hüpfer geben, wenn es irgendwie intern nochmal ein bisschen hin und her geschoben wird oder womöglich über Mailingliste läuft. Aber jetzt verschicken wir einfach mal an jürgen@chalisbeck.de. Und dazu müssen wir erstmal nachschauen, wer ist denn im DNS für chalisbeck.de so zuständig. Und da sieht man, es gibt einen speziellen Eintrag für E-Mail, das nennt sich ein MX-Record, wie MX wie Mail-Exchanger. Und in diesem MX-Record steht drin, dass die Mail für chalisbeck.de von mail-chalisbeck.de irgendwie behandelt wird. Also wenn man eine Mail an irgendjemanden an chalisbeck.de schicken will, dann muss man sich an diesen Rechner wenden. Ist übrigens in Magatea. Ja, und wenn man das dann tut, dann baut man eine TCP-Verbindung auf zum Mail chalisbeck.de und zwar auf Port 25. Das sieht dann so aus, dann meldet er sich und sagt, hallo, du bist da connected. Und in Wirklichkeit bin ich aber, also das sagt hier noch der Lokale, der hat offensichtlich da jetzt eine Connection geschaffen, aber der meldet sich und sagt, ich bin die Magratea. Und bei mir läuft ein Postfix auf einem Debian, das ist sogar die Wahrheit. Und jetzt fängt man an und spricht hier SMTP. Und wenn man SMTP spricht, dann sagt man erstmal freundlich Hallo. Hallo auf SMTP-Deutsch heißt Elo. Es gibt auch noch ein Elho, so ein bisschen die Buchstabe so verdreht. Dann ist die Antwort ein bisschen anders, dann erzählt er einem noch, was er alles kann und mag und ob er vielleicht verschlüsseln kann und dann kann man hinterher nicht verschlüsseln und so. Also wenn man Mail-Client schreibt, sollte man nicht nur Helo, sondern auch nur Elho kennen. Und normalerweise sagt man hinterm Helo, wer man ist. Also in unserem Fall, ich mache das ja von der Don Panic aus, sage ich Hello Don Panic und ccc.de. Gut, wenn das erledigt ist, kann man sagen, an wen die Mail, von wem die Mail kommt. Und jetzt zeige ich auch noch meine letzte E-Mail-Adresse. Ich habe auch noch eine GMX-Adresse, die behaupte ich jetzt einfach mal, von der kommt die E-Mail. Das kann man machen. Also man kann da irgendeine E-Mail-Adresse reinschreiben. Die Frage ist, was der andere dann prüft, ob er die E-Mail annimmt oder nicht. Aber in dem Fall, er sagt okay. Und dann sage ich, an wen das gehen soll. Und jetzt haben wir ja gesagt, ich will an jürgen@chalice.de was verschicken. Dann sage ich rcpt2 und dann gebe ich die Adresse ein. Ja, das sagt er auch, ist okay. Und das nächste im SMTP-Dialog nennt sich dann Data. Und da sagt er, ja, schön. Und wenn du dein Data beendet hast, dann mach einen Carriage Return Line Feed, dann einen Punkt und dann wieder einen Carriage Return Line Feed. Und jetzt schreibe ich meine E-Mail da rein. Als erstes, was kommt in der E-Mail? Natürlich der Header. Ein Teil vom Header, den erzeugt er jetzt schon selber, nämlich diese ganze Received-Header. Aber den RFC 822 Header, den muss man da einfach mit reinschreiben. Ja, und da kann man sich natürlich irgendwas einfallen lassen. Ich lasse mir da jetzt mal was Lustiges einfallen und sage, also mein Header sagt, ich komme vom Eisbär in Nordpol, Datum im Jahr 1337, tu, sage ich nicht. Saginet heißt auf Englisch übrigens Undisclosed Recipients. Das sieht man manchmal in E-Mails, dass wenn irgendwie jemand an so einen Verteiler schreibt, dann steht da plötzlich Undisclosed Recipients im To. Ist ja okay, dass man nicht jedem sozusagen sagt, an wen sonst nur alles geht. Anstatt dass dann die To-Zelle länger ist für die Mail oder so, das sieht man auch manchmal. Ja, und die Trennung, das haben wir vorher vielleicht nicht so drauf geachtet, wenn der Header zu Ende ist, das merkt man daran, dass eine Leerzeile kommt. Und nach der Leerzeile kommt eben der Mailtext. Und jetzt kommt hier mein Mailtext. Und den Punkt hinter dran habe ich auch schon gesetzt, der beendet die Mail und dann sagt er, ja, ist okay und hat er gequeued.
Woher weiß
er,
dass dein Carriage-Return-Line-Feed
erzeugt nur Line? Das bin ich guter Hoffnung und er hat es akzeptiert. Ich habe es ausprobiert, es hat funktioniert. Ich habe es nicht wirklich gewusst und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich tut, aber es funktioniert. Aber vielleicht sollte man, wenn man ein Mail-Client schreibt, da mal drauf achten.
Telnet tut das auch wirklich.
Ja. Da kann man wahrscheinlich einstellen, oder?
Ich glaube, das war früher bei textbasierten Protokollen tatsächlich üblich, dass man kein Return, sondern Carriage Return verwendet. Mhm. Also das findet sich öfters auch in HTTP und so. Mhm. Und das in DB ist es auch.
Ja, Carriage Return und Line Feed. Also die Idee ist die von der Schreibmaschine, dass man eben irgendwas schreibt und dann, wenn man nur ein Linefeed machen würde, dann würde es hier weitergehen. Wenn man nur ein Carriage Return machen würde, dann würde es hier überschrieben werden. Und Carriage Return Linefeed ist halt Wagenrücklauf und Zeilevorschub und dann geht es da weiter. Aber meistens achtet man nicht so drauf, ne, weil wenn es richtig aussieht, ist es okay. Ne? Und Telnet macht es wohl richtig. Gut. Und dann kann man sagen, quit und dann hat man die Mail ausgeliefert. Jetzt können wir mal gucken. Gucken wir uns die Mail an. Ich habe im SMTP-Dialog gesagt, Mail from jdolling@gmx.de. Das ist das, was jetzt hier in diesem from ohne Doppelpunkt auftaucht. Ich zeige mal noch ein bisschen mehr Header an. Wo habe ich ein Leerzeichen? Aha. Oh, tatsächlich. Interessant. Ja, manchmal Ja, ich glaube, das steht im RFC 822, dass Whitespace in E-Mail-Adresse erlaubt ist, aber ignoriert wird. Das habe ich, glaube ich, gelesen. Und das ist natürlich dann naheliegend, dass dann irgendein Server sagt, oh, da ist Whitespace mit drin, das schmeiße ich einfach mal weg. Ja, also From und Return Path ist eben das, was man eben im SMTP-Dialog angegeben hat, was sozusagen der Absender sei. Und der RFC 822 Header, das From, das steht dann weiter unten, das erkennt man dann am Doppelpunkt von From. Da muss man mal aufpassen, wenn man vom From Header spricht, redet man von dem mit dem Doppelpunkt, also vom RFC 822 Header. Oder redet man von dem From ohne Doppelpunkt, aber das, was man beim Mail-From im SMTP-Dialog angegeben hat. Das kann sich nicht unterscheiden. Ja, und das Deliver-To, das habe ich natürlich auch nicht reingeschrieben, das hat auch dann der Mail-Server erzeugt und gesagt, ja gut, an den habe ich es tatsächlich ausgeliefert. Kann natürlich sein, ja, das eine ist noch irgendwie... Die Don Panic, der Mail-Server von der Don Panic war gar nicht beteiligt. Ich habe direkt Telnet auf mail-shell-aspect.de gemacht. Also muss es der von der Makrathea-Adresse sein. Ne? Und das Datum hat er einfach so übernommen. Sieht wie normale E-Mail aus. Ne? Der Header ist erstaunlich kurz. Weil dann natürlich diese ganze Overhead-Dinge und die 27 Mail-Server, die es angenommen und sonst was haben. Gucken wir uns die Receive-Zeile an. Don Panic hat, die Makrathea hat gemerkt, dass es tatsächlich von der Don Panic kommt, weil die weiß ja, mit welcher IP-Adresse das sich gerade unterhält, wenn das eine TCP-Verbindung aufgebaut worden ist. Und hat offensichtlich zu der IP-Adresse eine Namensauflösung gemacht und hat festgestellt, das war die Don Panic. Und hat das dann da in diesem Header hinterlassen. Jetzt können wir mal gucken. Machen wir mal das gleiche nochmal. Und dann versuche ich es mal noch ein bisschen minimalistischer und sage zum Beispiel beim Hello nicht, wer ich bin, sondern ich sage, was soll ich sagen? Was weiß ich? Scheint akzeptiert zu werden. Dann machen wir wieder unser Mail from. Na, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Machen wir alles gleich, nur das Hello anders. Jetzt kommt das RCPTeto. Ja, und jetzt sagt er, nee, also dein Hello. Das war auch nicht in Ordnung. Was weiß ich, Hello Command rejected need full qualified hostname. Was die Makrathea da prüft, ist, ist das irgendwie ein plausibler Hostname? Sprich, ist es irgendwas, Punkt irgendwas, Punkt irgendwas, Punkt, eine bekannte Top-Level-Domain. Wie er das genau macht, weiß nicht, müsst ihr einen Postfix fragen, kann man den Postfix einfach anschalten und sagen, man möchte gerne, dass das geprüft wird, ob das ein Full-Qualified Hostname ist.
Warum kommt das Rejected dann so spät? Das könntest du auch gleich sagen.
Ja, das ist gute Frage, warum das so spät kommt. Hängt vermutlich mit der Konfiguration vom Postfix zusammen. Ich zeige nachher mal nur die MainCF. Genau, das machen wir doch mal. Verabschieden wir uns freundlich.
Aber wünscht nicht auch den Namen auch dann zu der IP auflösen kann, von der...
Das kann man auch einstellen, dass man das macht, mache ich nicht. Also man kann das alles Mögliche, also das ist so ein bisschen eine Abwägungssache. Wenn man gar nichts prüft, dann nimmt man halt jeden Scheiß an. Und dann kommt, also es gibt eine ganze Menge Spam, die man einfach vermeidet dadurch, dass man das macht. Weil viele Spammer beim Halo irgendwie die IP-Adresse reinschreiben oder Localhost oder irgendwas Komisches. Also viel Spam kann man Leute dadurch vermeiden. Andererseits könnte man natürlich sagen, okay, ich prüfe nicht bloß, dass es ein Full Qualified Hostname ist, sondern ich prüfe auch noch, dass der tatsächlich im DNS auflöst und tatsächlich auch noch womöglich zu der IP-Adresse auflöst, mit der ich gerade rede. Wenn man das dann auch noch macht, dann werden einem wahrscheinlich einige Mails verloren gehen, die man eigentlich gern hätte. Also ist eine Abwägungssache. Gut. Schauen wir uns mal Postfix Demand-CF an. Jemand hatte vorher gefragt, wie das denn sei mit der Don't Panic, dass man da nicht zu viele Mails von einer IP-Adresse gleichzeitig einliefern kann oder innerhalb kurzer Zeit. Da gibt es irgendwie so eine Beschränkung von unserem Provider und man hatte eine Zeit lang das Problem, dass wenn dann von irgendwelchen Mailinglisten viel Traffic kam, dass dann die Don't Panic irgendwann gesagt hat, oh, ich nehme mir jetzt nichts mehr an. Dann hat der Secondary das alles angenommen und hat es dann selber nicht losgebracht an die Don't Panic. Und da habe ich jetzt dieses Default Destination Rate Delay. 30 Sekunden. Ich müsste nochmal nachlesen, was es genau ist, aber irgendwie nur eine bestimmte Anzahl Mails dann innerhalb von 30 Sekunden sowas. Oder zwischendrin war dann 30 Sekunden wartet zwischen jeder Mail. Irgend sowas war das. Das war da dafür. Da hatte man irgendwie diverses Connection Caching ausprobiert, das hat nicht so richtig funktioniert, wie es wollte, wie es sollte. Sollte vielleicht ein paar Worte drüber verlieren. Wenn ein Mail-Server an einen anderen Mail-Server, also wenn die Makatea an die Don't Panic 10 Mails verschicken will, dann können sie ja Folgendes machen, sie baut eine TCP-Verbindung auf, und sagt im SMTP-Dialog Mail from RCPT to Data und dann braucht sie ja nicht hinterher Quit sagen, sondern macht gleich wieder RCPT to und so weiter. Und verschickt so in einer Verbindung mehrere Mails. Und eigentlich sollte man das mit diesem Connection Caching irgendwie hinkriegen, aber hat nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Und das wäre natürlich ideal gewesen, weil die Beschränkung ist in Anzahl TCP-Verbindungen vom gleichen Rechner aus. Und da wäre das nicht ideal gewesen, wenn man halt einfach alle Mails mit einer TCP-Verbindung oder zumindest mal mehrere Mails über eine Verbindung drüber kriegen könnte. Hat irgendwie nicht funktioniert, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber seit ich da irgendwie ein bisschen Delay, 30 Sekunden, und ich glaube, ich habe noch irgendeinen Parameter gesetzt, seit ich das eingeführt habe, seitdem ist eigentlich keine Auffälligkeit mehr. Und es sind ja nicht tausende Mails, die man rausjagt, sondern vielleicht ein paar zig. Ne? Gut, da kommen wir zu TLS-Dinge. Da wollte ich jetzt eigentlich nichts drüber erzählen. Das ist Snagger nicht auskommentiert, ja. Da lege ich Wert drauf. Das ist irgendwie so der Default bei Debian. Da gibt es halt irgendwie so einen Default-Key, dann wenn man nichts Besseres weiß oder so.
Ich kenne hier den Log am Anfang, da will ich studieren.
Echt? Dann ist es ja gar nicht so arg Snagger, oder?
Dachte ich, ich habe keine Ahnung. Ich meine, überall in der Schlüssel mit auszuliefern wäre irgendwie fahrlässig.
Weißt du, wenn schon Snake Oil dran steht, dann darf man ja fahrlässig sein, oder?
Wahrscheinlich heißt der T42 oder so.
Ich weiß es nicht. Da steht dieses mit dem Halo, da steht, dass es Halo required ist. Das heißt noch nicht, dass es ein Full Qualified Domain Name dahinter sein muss, sondern nur, dass es überhaupt ein Halo geben muss. Weil es gibt auch viele Spammer, die dann sagen, oh, Halo kann ich verzichten. Ich will eine Milliarde Spams verschicken. Wenn ich da bei jeder Eu-Zeile spare, dann habe ich ja echt was gut. Und ja, bei mir nicht. Sind so viele Kommentare drin. Müsste eigentlich noch mehr für Halo kommen. Also dieses Reject Non-Fully Full Qualified Domain Halo Hostname, das müsste es eigentlich sein. Aber warum das auskommentiert ist, erstaunlich. Warum haben wir es gerade gemacht, wenn es bei der Magathea eingeliefert, ne? Ist jetzt trotzdem abgelehnt, obwohl es auskommentiert ist. Vielleicht steht es so weiter unten, ne? Ja, man sieht hier bei MyDestination, dass ich irgendwie Mails nicht nur für shellaspect.de und für Magrathea annehme und für MyHostName, sondern auch noch für die Linux User Group Ulm. Und bei den Relay Domains sieht man, dass ich auch Mails für ulmccc.de und don'tpanic.ulmccc.de annehme und noch ein paar andere. Postfix an sich kann, glaube ich, schon IPv6. Wieso?
Ich habe gedacht,
dass
bei MyDestination wäre es gut, einen Doppelpunkt oder einen Anfang zu setzen.
Ja, aber ich verwende sonst nirgends IPv6, weil die Maschine macht es halt, also die Maschine vielleicht schon, aber es hängt halt nichts an IPv6 dahinter. Ich habe halt eine IPv4-Adresse.
Wenn der Localhost mit IPv6 auflöst, dann ist der Doppelpunkt Doppelpunkt 1 automatisch rauskommt.
Aha. Ja. Oder? Genau, da steht Localhost. Und ich glaube, das Doppelpunkt Doppelpunkt 1 steht in RSC-Host drin. Insofern.
Alles super.
Genau, und jetzt kommt der Grund, warum dieses Halo-Ding. Genau, hier steht es nämlich nochmal, warum das so spät kommt. Nämlich, man kann bei Postfix diverse Restrictions einsetzen. Und zwar, wenn man die bei Client Restrictions einsetzt, dann wird die Restriction schon ausgewertet, wenn man weiß, mit wem man redet. Wenn man bei Recipient Restrictions das einsetzt, dann wird es ausgewertet, wenn man das RCPT2 angegeben hat. Und wenn man es da oben bei, ja genau, es gibt auch noch die Sender Restrictions und die Halo Restrictions, die SMTPD Halo Restrictions, die wird dort ausgewertet werden beim Halo. Und wenn man da sagt, Reject Non-Fully Qualified Non-FQDN Halo Host nehmen, dann wird es eben schon früher abgelehnt werden. Aber ich habe alles in die Recipient Restrictions reingesetzt und deswegen wird es eben erst, nachdem man den Recipient eingegeben hat, abgelehnt.
Gibt es da einen Grund dafür? Da stand irgendwas von Permit My Netz, also heißt es, dass die durchgelassen werden, egal was danach kommt?
Ja. Wie?
Okay, also das ist dann der Grund dafür, warum es da hinten kommt, weil im Prinzip ist es ja mehr Arbeit für den Server, wenn er mehr abarbeiten muss und es dann erst ablehnt.
Also ja gut, aber also die Magrathea ist jetzt nicht überbeschäftigt.
Okay.
Und wenn ich so einen Spammer nur 2-3 Zeile weiter aufhalten kann, ja, okay, dann habe ich den ausbremst, ne? Da kommt noch mehr dazu, dass ich Spammer ein bisschen ausbremse. Ja, genau. Ja, aber der kann dann halt weniger Spams pro Minute verschicken, wenn jeder irgendwie erst später sagt, nö, du nicht. Ja. Weil dann denkt er, oh, jetzt toll, ah, da warte ich wieder einen los. Oh, nee, doch nicht.
Könnte man ja eigentlich die Response-Time von dem Server dynamisch anpassen an die Last, die er gerade hat. Also wenn ihm gerade langweilig ist, kann er irgendwie mal so ein bisschen Delay einbauen.
Ja.
Weil danach geht es ja schnell.
Irgendwo habe ich auch einen Delay noch mit eingebaut, wenn man es gleich findet.
Aber nicht auch für Spammer?
Teilweise, das schauen wir mal. Also hier kommen die wesentlichen Restrictions. Das sagt zunächst mal Permitting an My Networks. Also alles, was irgendwie von der Magratea selber kommt, in welcher Form auch immer, das wird zunächst mal durchlassen, weil naja, da kommen dann irgendwelche Aufrufe, was weiß ich, entweder der Client, der ruft halt direkt an irgendwie Sendmail auf und Sendmail ist irgendwie ein Link auf Postfix. Der spricht wahrscheinlich gar kein SMTP, sondern der pipet es da einfach irgendwie bloß rein. Es gibt auch noch sowas wie SSL Authentication. Also wenn jemand von außen sich per SMTP mit dem unterhält, dass man dann sagt, ja okay, wenn du dich authentifiziert hast, dann brauchst du auch gar nicht Hello und sonst was sagen oder von einer bestimmten IP-Adresse kommen oder im DNS auflösen oder so. Wenn sich jemand authentifiziert hat, ist es ja in Ordnung. Ne? Dann diskriminiert man den nicht weiter. Und genauso, wenn er vom eigenen Rechner kommt. Dann haben wir hier ein Check Policy Service. Das ist das sogenannte Graylisting. Auf Port 2525 Localhost läuft dieser Graylisting-Daemon. Das ist bei uns ein GLD. Wie Graylisting-Daemon. Und so ein Postfix-Daemon, der kann. Oder nein, es ist nicht direkt Postfix, sondern einer, der mit Postfix redet, der kriegt sozusagen ein Stück von so einer Mail präsentiert und sagt dann dem Postfix, was Postfix mit dieser E-Mail tun soll. Insbesondere kann er sagen, ist okay, lass durch. Das macht der GLD nie. Weil, naja, es könnte ja irgendwie, weil wenn der sagt, okay, dann würden die ganzen Dinge, die da unterkommen, gar nicht mehr geprüft. Stattdessen, wenn der Graylisting-Daemon der Meinung ist, ist in Ordnung, dann sagt er, dennoch. Also D-U-N-N-O wie don't know, weiß nicht, sag du. Und dann wird er wieder recht geprüft und wenn das dann durchgeht, dann ist in Ordnung. Der Default beim GLD ist, wenn er sagt, er will es ablehnen, dann sagt er reject if permit. Nee, nicht reject if permit, sondern delay. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Er soll sozusagen temporär ablehnen, aber nur dann, wenn es tatsächlich erlaubt ist. Sprich, es würde der Rest von diesem Ding hier durchgeprüft werden und dann würde eine temporäre Ablehnung erfolgen. Habe ich ein bisschen umkonfiguriert. Meiner sagt auf jeden Fall erstmal, lehnen Sie erstmal ab. Temporär. Ich wollte eigentlich zum Graylisting nach später nochmal ein bisschen mehr sagen. Ja, Reject an of Destination ist einfach, ja, die Mailadresse gibt es nicht, dann nehmen wir die Mail natürlich gar nicht an. Da kommt dieses Ding mit dem Hello-Hostname. Anon und Sender-Domain, das was er im Mail from sagt. Da steht natürlich irgendwie ein Local-Part und ein Domain-Part drin. Also in dieser E-Mail-Adresse. Also wenn da steht irgendwie, was haben wir vorhin eingeschrieben, ja, dolling.gmx.de. Dann würde er an dieser Stelle hier prüfen, ob die Domain gmx.de im DNS existent ist. Und wenn nicht, dann nimmt man die Mail nicht an.
In welchem DNS? Egal. Also im lokal installierten.
Ja, also ich meine, da läuft natürlich irgendwie ein Resolver und der fragt den Name-Server, der da halt in der etc-resolve-config drin steht.
Testet er dann auf CNAME oder auf MX-Record?
MX, oder?
MX normalerweise, ja. Also es muss aber, also wenn es keinen MX-Rekord gibt, dann ist es der A-Rekord. Also es muss entweder ein MX-Rekord oder ein A-Rekord existieren. Mit CNAME, oh, Fortinet. Ja. CNAME sind böse, das soll man gar nicht verwenden. Ja, dann gibt es eine Datei, die heißt etc postfix client access. Da steht eine Reihe von IP-Adressen drin, von denen ich keine E-Mails annehme. Das sind die, die mehrmals Spam geschickt haben. Die landet da drin. Dann gibt es den Reject Unknown Reverse Client Hostname. Wenn ich mich mit irgendeinem unterhalte, dann kenne ich ja dem seine IP-Adresse. Jetzt kann ich die IP-Adresse im DNS auflösen und wenn die keinen Namen dazu hat, dann will ich mich mit dem gar nicht unterhalten. Das sage ich mir aber natürlich erst, wenn er schon ein RCPT-Do gesagt hat. Ne? Und durchs Graylisting durch ist. Ja, dann habe ich noch ein paar E-Mail-Adressen, die blockiert sind. Und dann kommen zwei.
Die blockierten Sachen sind für eine statisch geplante Datei oder kriegt man denn immer was rein?
Das sind zunächst mal statische Dateien. Die hier wird von geeigneten Skripten immer mal wieder so ein bisschen getunt. Da zeige ich vielleicht noch. Das ist schon relativ spät.
Und das Hash ist so eine interne Postfix-Optimierung, um Sachen.
Ja, da gibt es die Datei etc postfix client access und dann sagt man postmap etc postfix client access und dann wird eine Datei, die etc postfix client access.db heißt, erzeugt und die verwendet er eigentlich. Und wenn man ins Logfile reinguckt dann, und man hat vergessen, nachdem man die Datei geändert hat, das Postmap aufzurufen, dann steht im Logfile immer, und die ist neuer als das DB und das ist aber ganz schlecht. Auf die beiden wollte ich noch hinaus, die habe ich hier ganz am Ende. Also wenn diese ganze Prüfung hier durch sind und positiv beschieden worden sind, also das irgendwie nicht in der Block-Senders und nicht in der Client-Access und ist durch Graylisting durch und hat das richtige Halo und alles, dann frage ich zwei DNS-Blacklists ab. Und das sind die gleichen zwei, die man auf der Don't Panic hat, also auf der Don't Panic sieht es relativ ähnlich aus. Auch mit dem Graylisting und mit diese beiden Blacklists, die IX-DNS-BL-Manitou.net, das ist irgendwie vom Heise Verlag. Die finde ich deswegen sehr schön, weil die hängt irgendwie ein paar Adressen, wo sie halt auch selber verwendet und da läuft ein Spamfilter drauf, den man irgendwie öffentlich auch einsehen kann, wie der funktioniert und so weiter. Also das ist alles irgendwie nachvollziehbar. Und wenn irgendeine IP-Adresse bei denen in diesem Spam-Filter hängen bleibt, dann kommt die in eine Liste rein von IP-Adressen, die halt als Spammer gelten. Und wenn man dann hier so eine Abfrage macht, ich zeige es nachher noch, wie das im DNS dann aussieht, was man da im DNS abfragt, dann antwortet der dann ja 127.002. Und wenn es 127.002 heißt, das ist ein Spammer. Und bei Manitou ist es so, die schmeißt so ein, wenn er 24 Stunden dann nicht gespammt hat, dann fliegt die Adresse wieder aus der Liste raus. Das ist ganz okay, weil es kann ja auch mal passieren, irgendwie, gerade die Uni Ulm war mal auf irgendwelche Blackliste drauf. Einfach weil irgendeiner von den viele tausend Benutzer hier ein schwaches Passwort gehabt hat und irgendjemand anders hat dann in dem seinen Namen Spam verschickt und er kann im Grunde die Uni ja nichts als Institution dafür. Natürlich muss man dagegen vorgehen und das nicht toleriere, aber manchmal merkt man es halt nicht gleich und dann landet man auf so einer Liste und bei Manitou ist es wenigstens so, nach 24 Stunden ist erledigt, wenn man dann kein Spam mehr verschickt. Was auch ganz nett ist, ist der Host Karma Chunk E-Mail Filter. Es gibt nur eine ganze Menge andere Blacklists. Und manche Leute sagen, ja, je mehr, desto besser und haut alle mit rein und prüft die alle ab und wahrscheinlich, und dann ist womöglich eine dabei, die bei jeder Adresse sagt, das ist Spammer, weil wenn man so eine DNS-Blacklist mal abschalten will, da hat man ein echtes Problem, weil ich meine, es gibt genügend Admins, die einfach nicht darauf achtet, was in ihre Config-Files drinstehen haben und wenn der dann immer sagt, ja, ist kein Spammer, dann fällt das halt nicht weiter auf. Aber wenn so eine DNS-Blacklist mal irgendwann bei jeder Adresse sagt, das ist ein Spammer, das ist ein Spammer, das ist ein Spammer, dann sollte eigentlich jeder Admin in der Lage sein, das dann mal wieder rauszunehmen aus dem Config-File. Also man muss diese DNS-Blacklists auch ein bisschen beobachten. Wir hatten mal irgendwelche andere mit drin auf der Don't Panic. Was geil, ob ich damals schon sowas auf der Magratea auch gemacht habe oder ob ich da schon Secondary war. Die hatte dann irgendwelche Dinge geblacklistet, die man eigentlich lieber nicht blacklisten will. Ja, ich sag mal so, da glaubte, aufgehängt haben wir es uns damals irgendwie, da war so eine Art Straflistung von irgendwelcher. Von der österreichischen Network Information Center oder irgend sowas. Und also man muss ein bisschen beobachten und ein bisschen drauf gucken, was die da so blacklistet und entsprechend reagieren.
Wie viel Zeit für das Anlesen und Schreiben ist bei denen draufgegangen, dass die Config so steht, wie sie jetzt steht?
Ja. Also ich mache immer mal wieder irgendwas. Also entweder weil einem mal irgendwo was auffällt, was noch nett wäre, oder weil es halt irgendein Problem gibt.
Wie viele Milliarden Zeilen Logfiles hast du schon durch?
Ich lasse mir täglich einen Auszug aus dem Logfile schicken. Also so ein bisschen Statistiker und solche Dinge. Gibt es ein sogenanntes Spam Report. Maillog selber lese, eher weniger.
Was für ein Tool ist das mit dem Spam Report?
Zeige ich noch.
Okay.
Oh, da habe ich mal was in, experimentiert. SPF, Sender Policy Framework. Ich glaube, der Rest habe ich dann irgendwie wieder rausgeschmissen, dass es irgendwie da drin bliebe. Weiß nicht warum. Ja genau, da oben sind die Kommentare mit diesem Check Policy Service, SPF Check und sowas. Ah, und da sind da so ein paar alte Real-Time Blacklists, Spam House und SARPs, die wir irgendwann mal rausgeworfen haben. Das Sender Policy Framework ist eine ganz interessante Idee. Damit kann man halt auch versuchen, Fälschungen zu erkennen. Und zwar kann man im DNS über TXT-Records veröffentlichen, welche IP-Adressen berechtigt sind, im Mail-From diese bestimmte Domain zu sagen. Also wenn ich jetzt hier SPF-Checks gemacht hätte und ich habe ja vorher im Mail-From gesagt, als ich von der Don't Panic kam, Mail from dolling@gmx.de. Und wenn ich jetzt so einen SPF-Check gemacht hätte, dann hätte ich im DNS nachguckt, wer darf denn alles Mail from gmx.de sagen. Oder Mail from irgendwer@gmx.de. Und dann hätte ich festgestellt, die hätten da irgendwelche IP-Adresse veröffentlicht. Und da zählt die Don't Panic nicht dazu. Und wenn ich dann das so konfiguriert hätte, dass das nicht erlaubt ist, dann hätte ich aber die Mail abgelehnt, dann hätte ich die so nicht einreichen können, wie ich es vorher gemacht habe. Habe ich wieder verworfen, weil naja, es ist ein bisschen komisch, weil es ist nirgends so genau definiert, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Ist es wirklich das im Mail from, das from, also das vom SMTP-Dialog, oder ist es vielleicht sogar das, was im RFC 822 from Header drin steht? Wie ist es denn bei Mailingliste? Ja, wenn jetzt jemand von GMX zum Beispiel auf eine Mailingliste schreibt, dann kommt die Mail natürlich von dem Mailingliste-Server und nicht von dem von GMX, also nach dem RFC 822 from, darf man auf gar keinen Fall gehen. Das ist ein bisschen so die Sache. Und ich habe es dann letztlich verworfen und wieder bleibe das. Aber ich habe ein bisschen drum experimentiert. Also das ist jetzt nicht, was ich sage, das darf man auf keinen Fall machen, sondern das ist durchaus, kann man machen. Aber das war auch irgend so ein Ding, was damit zusammenhing, dass man nicht zu viele Mails gleichzeitig an die Don't Panic schickt. Aber ich glaube, das hat noch nicht geholfen, sondern erst diese 30 Sekunden Delay, die ich dann da oben eingefügt habe, das hat dann letztlich den Erfolg gebracht. Ja, das war so diese Konfiguration hier. So, was haben wir denn noch? So, wir haben jetzt diese Demo gesehen, wir haben die Mailbox gesehen, wir haben gesehen, wie man SMTP spricht, mit dem Punkt am Ende. Ja genau, das haben wir auch gesehen, wie es beim CCC Ulm aussieht, also auf der Don Panic sieht es ziemlich ähnlich aus. Wir haben zwei Mixe, nämlich die Magratea. Die Magratea ist ein Server von mir, den habe ich irgendwo bei Hetzner angemietet. Die Don Panic ist ein virtueller Host auf dem Don Panic Host, wo unsere andere virtuelle Host auch über die Webseite läuft und der Jabber Server, die steht beim Bürgernetz. Oder das sind alles virtuelle Hosts auf diesem Don't Panic Host, der beim Bürgernetz steht. Man setzt dieses Graylisting ein und verwendet diese beide Blacklists. Und du hattest vorher gefragt, wie dieses Tool heißt, das einem Auszüge aus dem Maillog zuschickt. Das findet man hier. Das ist postconf.com SpamWrap. Da gibt es irgendwie ein Spamwrap Today und ein Spamwrap Yesterday oder irgend sowas. Je nachdem, wenn man diesen Cronjob laufen lässt, muss man halt gucken, dass dann auch tatsächlich irgendwie was zugeschickt wird und nicht immer bloß leere Dinge. Und da steht dann drin, ja, was alles irgendwie über Blacklists abgelehnt worden ist, was über diese Halo-Geschichte abgelehnt worden ist und so weiter. Ich habe es nur ein bisschen ergänzt, dass ich sehe, ja, wie voll ist eigentlich meine Queue. Das habe ich gemacht zu der Zeit, wo man gerade diese Auslieferungsprobleme Richtung Don't Panic gehabt hatte. Da wollte ich dann immer wissen, ja, es steckt in der Queue gerade nur irgendwie was drin. Und ja, also ich würde es mitkriegen, weil das in diese Mails mit drin steht, wenn da mal was in der Queue steckt. Gut. Graylisting, ich habe es schon so halb erwähnt. Das guckt sich drei Dinge an, nämlich erstens von welcher E-Mail-Adresse, also was steht im Mail from, das ist der Sender, was steht im RCP2, der Recipient und die IP-Adresse, mit der ich mich unterhalte. Die drei Sachen guckt man sich an und wenn man über SMTP gerade spricht, dann kennt man ja diese drei Dinge spätestens nach RCPT2. Und dann fragt man den GLD-Dämon, was meinst du da dazu und sagt ihm diese drei Dinge. Und der guckt in seiner Datenbank nach, ob er die kennt Und wenn ja, dann sagt er, oh, weiß auch nicht, mach, sag du, mach weiter. Und wenn er die nicht in seiner Datenbank hat, dann schreibt er die erstens in seine Datenbank ein und sagt, ach, lehn die Mail mal lieber temporär ab. Und dann sagt der Mail-Server, oh, ich kann gerade nicht, komm später wieder. Und viele Spammer, die machen auf Masse und um Himmels Willen sich auch noch merken, bei wem es wiederholen muss, das machen wir nicht. Und deswegen ist es ein sehr schönes Anti-Spam-Mittel. Zum einen, weil die meisten Spammer einfach nicht wiederkommen, während richtige Mail-Server, die ordentlich Mails verschicken, die kommen halt wieder. Ich habe auch eine Whitelist, die meistens größer ist als wie die Einträge in der Greylist. Die MainCF, die haben wir schon gesehen. Der GLD ist der entsprechende Dämon, der da eben auf diesem Port dann sich mit dem Postfix unterhält. Und der benutzt eine MySQL-Datenbank.
Hast du die GLD konfiguriert oder ist das so ein Paket, das total selbstklärend arbeitet, wo Default-Config aufkommt?
Ich bin ständig dabei, den zu konfigurieren. Weil ich aber die Whitelist pflege. Und auch die Greylist immer versucht kurz zu halten. Also sagen wir mal so, ich bräuchte eigentlich keinen MySQL-Server, weil mir da jetzt ein lockerer Textdatei, weil für die 20 Einträge, wo da drin stehen, normalerweise bräuchte jetzt keinen MySQL-Server. Wenn man dann natürlich das Ding installiert und sich jahrelang nicht drum kümmert, dann kann natürlich sein, dass es ein bisschen mehr Einträge wird. Steht irgendwann sämtliche Spammer drin. Und wenn sie natürlich schon drin standet und zufällig mit der gleichen Form-Adresse spammet an die gleiche Tour-Adresse, dann kommt es ja auch nicht durch, wenn man hier schreibt.
Wie lange bleiben die in dem Creative
Team? Wenn man nichts tut, für immer. Es gibt natürlich geeignete Skripte, du kannst dann sagen, ja, schmeiß alle Einträge raus, die älter sind als so und so viele Tage. Oder schmeiß alle Einträge raus, die nur einen Eintrag, also da wird mitgezählt, wie oft der schon da war. Bei der typischen Spammer halt einmal und dann kommen sie nie wieder. Und wenn er halt zum zweiten Mal kommt, dann steht da eine 2, eine 3, eine 4 und so weiter. Und dann mehrere Mails zum Beispiel geschickt werden von gleichen Absender und gleichen Empfänger. Und ich habe halt ein paar Skripte, die da, und jetzt kommt der Teil, was ich so mache, wenn mir langweilig ist.
Wie lange ist denn diese Temporary, wie auch immer, komm später wieder, wann erlaubt das dann wieder?
Das kann man konfigurieren. Ich glaube, es sind 10 Minuten bei mir oder so.
Das heißt, jede E-Mail, wo noch nicht einmal schon irgendwie alle Visiten durchgelaufen ist oder so, kommt 10 Minuten.
Nee, es kommt eigentlich darauf an, wann der andere wiederkommt. Ich meine, das kann ja der selber konfigurieren. Ja? Also was weiß ich, typischerweise so alle halbe Stunde oder so macht man Q-Run. Also,
wenn akzeptiert, wenn er sofort nochmal anfangen würde?
Nee, aber nicht. Also Mindestdauer ist, ich glaube, es sind 10 Minuten. Aber die Höchstdauer bestimmt natürlich dann der Sender dann selber. So, genau. Ne? Und da haben wir jetzt diese Greylisting-Datenbank. Und da sieht man also irgendwie diese IP-Adresse hat mit dieser From-Adresse, also Mail from Dingensbummens ohne p.pl, versucht an tux@lugulm.de eine Mail auszuliefern. Er hat es bisher einmal versucht, also da wird gezählt, wie viele das es sind. Und das hier ist ein Datumsstempel, also eine Unix-Zeit in Sekunde seit 1970. Und zwar, wenn er zum ersten Mal da war und wenn er zum letzten Mal da war. Und da er nur einmal da war, sind die nicht gleich. Und ja, jetzt können wir mal gucken, was das für eine IP-Adresse ist. Da habe ich ein schönes Skriptlein dafür.
Sind die Namen eingängig, weil CI würde mir nicht sofort einleuchten, dass...
Nö, das ist ja nur von mir was. Das muss ja nur ich wissen, dass es so heißt. Und ich habe einen kurzen Namen gewählt, weil es öfter mal aufruft. Manchmal auch halbautomatisiert. Also nicht, dass ich jetzt jede Adresse da aus dem Graylisting rauspick und so von Hand hier irgendwie wieder eingebe und mir das angucke. Aber jetzt können wir mal sehen, was da alles gemacht wird. Also dieses Skriptle-CI, das prüft zunächst mal, ob es in meiner lokalen IP-List ist oder in der, die schon ein bisschen älter ist. Dann macht es eine Namensauflösung. Sieht man, das ist irgendwie eine IP-Adresse, die kommt irgendwo aus Indien. Ich glaube, Indonesien ist das ID, ne? IN wäre Indien. ID, weiß es jemand? Ich glaube, Indonesien. Da lernt man lustige Top-Level-Domains kennen manchmal.
Könntest du das Skript dann noch erweitern?
Das ist immer das Land dazu sagt.
Top-Level-Domain auch auflöst.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, da mittlerweile verschiedene Zeichen in Domains zugelassen ist, zum Beispiel Spaß hat es mit der Datenbank, so wie Nelkurze hier rauskommt.
Nein, in Domainnamen sind nur 7-Bit US ASCII. Alles, was anders aussieht, ist Illusion.
Browsermagie.
Das ist Browsermagie.
Funktioniert die Magie?
Ja, klar. Sonst gäbe es ja keine Umlaut-Domains. Aber das einzige Sonderzeichen ist, glaube ich, Minus. Und das wird natürlich intensiv eingesetzt, um dann solche Umlaute da quasi zu kodieren. Also wenn du irgendeine Umlaut-Domain hast, dann ist es in Wirklichkeit irgendwas ganz anderes, was so mit vielen Minuszeichen und kryptische Symbole ist. Also kryptische 7-Bit US ASCII-Symbole.
Hatte die Long Panic nicht mal ein Leerzeichen drin? Oder?
Nee. Nee, also im Rechnungsnamen hatte man, glaube ich, noch nie ein Leerzeichen. Ich hatte mal einen Benutzer, dessen Benutzername mit einem Großbuchstabe angefangen hat. Das gab auch lustige Effekte. Weil in E-Mail-Adresse sind Groß-Kleinschreibung irrelevant. Also im Grunde könnte man auch alles groß schreiben und es funktioniert trotzdem.
Du sagst auch im postspezifischen Teil, also der Benutzername?
Ja. Generell in der E-Mail-Adresse. Und dann ist nämlich genau das passiert. Irgendein Mail-Server war der Meinung, ja, okay, das ist ja irrelevant, ich wandle alles in Kleinbuchstabe. Und dann hat der Rechner gesagt, nö, den Benutzer haben wir nicht.
Das gab es auch früher oder vielleicht auch jetzt noch bei web.de. Dass wenn man wirklich einen Mail-Nick mit Camelcase angemeldet hat, dann konnte man keinen Benutzernamen in Kleinbuchstaben benutzen und dann ist die Mail nicht angekommen. Das weiß ich nicht, wie ich da gedacht habe, aber das hat sie tatsächlich dann so registriert und durchgezogen.
Also man kann einen Camelcase anmelden.
Genau, und dann.
Aber dann kriegt man keine Mails.
Doch, man kriegt nur auf den Namen mit Camelcase die Mails. Wenn man den Namen klein schreibt, dann kommen die nicht an.
Ah ja.
Also wieder wie bei deinem Benutzer auch.
Aha, ja. Ja, bloß da hat dann natürlich jemand auch das in groß geschrieben, ne? Und ja. Nur irgendein Messer oder dazwischen war und meine, wand die alles in Kleinbuchstaben und dann machen wir weiter.
Bitte sparen.
Ja.
Kannst du nicht erklären, warum es eine schlechte Idee ist, wenn wir so eine E-Mail-Header umschreiben?
Also generell möchte ich gar nicht so sagen, dass es immer eine schlechte Idee ist, aber in dem Fall war es halt, es war einfach eine schlechte Idee, einen Benutzernamen in Großbuchstaben zu haben. Sagen wir mal so. Gut, dann frage ich hier die beiden Blacklists hier ab. Ups. Das sieht man auch, wie das dann funktioniert. Also die Adresse ist 139.irgendwas.80. die wird sozusagen herumgedreht, die ganze Octets vertauscht, die von hinten nach vorne. Und dann wird dieses ixdnsblmanitou.net angehängt und dann macht man von diesem Namen eine DNS-Auflösung. Und natürlich geht es auf der DNS-Server von Manitou und da hängt natürlich hinter dran diese Datenbank mit der Spam-Adresse. Bei Manitou ist die Adresse jetzt nicht bekannt. Wie gesagt, kennen wir nicht. NX-Domain. Aber der Junk-E-Mail-Filter, der kennt die schon und sagt, ja, dieser Name hier hat die Adresse 127.002 und bei Manitou ist es so, da gibt es nur entweder ein X-Domain oder 127.002. Da gibt es keine Unterschiede. Bei HostKarma ist es so, die sagen auch nur manchmal sowas wie 127.003 oder 127.005. Das hat dann verschiedene Bedeutungen. Da sollte man nicht aufpassen, wenn man sowas benutzt und nicht alle Blackliste, weil 127.001 ist bitte Whiteliste. Aber 127.002 ist ein Spammer und wenn das ein Spammer ist, ja, dann kann ich den natürlich an meine IP-Liste anfügen. Da gibt es das Kommando -a für mein Skript und ja, sowas mache ich dann hin und wieder mal, manchmal auch ein bisschen halb automatisiert oder richtig automatisiert. Und dann gibt es ein Skriptline, das heißt Run und das schmeißt dann alles, was in dieser IP-List ist, aus dem Kleidesting einfach wieder raus. Ja, wenn jetzt ein Spammer besonders fleißig ist und schon in meiner IP-List drinsteht und tatsächlich mal wiederkommen sollte, ja, wird er beim nächsten Mal halt wieder temporär abgelehnt. Dann kann er es nochmal probieren und nochmal und nochmal und nochmal. Es soll dann, bis er zufällig mal gerade den Zeitslot erwischt, dass er zwar noch nicht zu kurz gewartet hat, damit das Greilisting nicht sagt, nicht, du bist zu früh dran, aber auch nicht so lang, dass die Datenbank dann schon wieder bereinigt ist. Ja, und jetzt können wir mal gucken. Gerade eben war da die sind mit der 81 noch drin und jetzt sind sie weg. Machen wir mal gerade so.
Wenn ich jetzt aus Versehen auf deiner Spamliste lande, wie komme ich da wieder runter?
Also frag's mich.
Also prüfst du auch nach, wenn der nochmal abgeblockt wird oder alle, die auf der Liste sind?
Ja, ja, also es ist ja erstens, ich blocke die ja zunächst mal noch nicht. Sondern ich schmeiße ja zunächst mal nur aus dem Greilisting wieder raus, sodass es dann ein bisschen öfter probieren müsst. Wenn das zum zweiten Mal passiert ist und der in der IP-List old steht und in der IP-List und ich irgendwann mal die beide vergleiche und das passiert natürlich automatisiert, dann stelle ich fest, oh, ein wiederholter Spammer, der kommt dann in die Client Access und dann kann ich wirklich keine Mails mehr zustellen. Und dann habe ich noch hin und wieder ein Amnestie-Programm. Und natürlich, wenn ich feststelle, da ist einer, den ich eigentlich nicht wollte, dann nehme ich halt auch mal von einem raus. So. Bei mir an der Ofer sei, du, ich glaube, da ist ein Fehler unterlaufen. Ne? Das Spammer ist zwecklos. Gut, also ein Spam haben wir, der an ulm.ccc.de geht. Gucken wir mal, ob es wirklich ein Spam ist. Eine Gmail.com-Adresse, also wenn die nicht von Gmail kommt, dann ist es wahrscheinlich schon mal Spam. Schauen wir es uns mal an. Also da gibt es, als erstens ist es eine Gmail.com-Adresse, es kommt nicht von Gmail. Dann sind sich Manitou und HostKarma einig, beide sagen, das ist ein Spammer. Ja, dann wird es ja wohl auch ein Spammer sein. Ne? Und so kann man sich da beschäftigen. Schauen wir uns das gleiche mal auf der Don Panic an. Da sieht man, es sind irgendwie ein bisschen mehr Adressen, die da drin steht. Also halt Mittag war es ein bisschen übersichtlicher. Und da sieht man auch, da gibt es welche, die es irgendwie öfter versuchen. Also hier haben wir irgendwie eine 5. Er hat es schon 5 Mal probiert. Dann gucken wir mal, was das für einer ist. Jetzt sind wir wieder auf dem Magrathea. Ah, der steht schon in der IP-List drin. Auf der Don Panic wird diese greilichen Ladebanden nicht automatisiert bereinigt. Sondern da muss es von Hand anwerfen, was ich aber dann doch hin und wieder mal mache. Und das geht dann irgendwie so. Da habe ich per SSHFS das entsprechende Verzeichnis gemountet und schicke da das Blubber einfach in die MySQL rein. Jetzt gucken wir es uns mal an. So richtig übersichtlich ist es noch nicht. Ich mache es noch ein bisschen kleiner, vielleicht sieht man es dann nochmal, dass es nicht so viele sind. Ja, man sieht es eigentlich da unten. Es sind 18 Einträge in der CryList. Ne? Also es ist durchaus übersichtlich. Und das liegt natürlich daran, dass ich da hin und wieder mal danach schaue und naja, alle Spammer rausschmeiße und die, wo ich weiß, das war eine vernünftige Mail, die schreibe ich dann nicht, schmeiße ich nicht auch raus, aber schreibe sie dann in die Whitelist rein. Können wir uns mal die Whitelist angucken. Und da sieht man, also da stehen viel mehr Einträge drin, es sind 549 Einträge in der Whitelist. Das sind sowohl E-Mail-Adresse drin, als auch IP-Adresse. Und das sind halt einfach welche, wo mir mal irgendwo aufgefallen sind, ja, ja, das war was Vernünftiges. Und die sind gewhitelistet. Natürlich der Mailingliste-Host vom CCC, weil das wäre ja Unsinn, wenn ich da jedes Mal irgendwie sage, nee, warte mal geschwind, ne? Sondern der darf natürlich sofort. Gut. Ich glaube, das war's, was ich so ungefähr zeigen wollte. Gibt es noch Fragen? Es gab ja schon eine Menge Fragen. Dann
hast du noch Erfahrungen mit anderen SMTP-Servern außer dem Postfix?
Ja, ich habe jahrelang einen QMail betrieben, habe das damals, ich glaube damals war es aber eine gute Idee, weil, naja, die Alternative hieß Sendmail und Sendmail hat irgendwie, ich glaube, 2 Turing-vollständige Sprache allein zur Konfiguration. Das will man sich nicht so wirklich antun. Es hieß damals, man sei kein richtiger Unix-Admin, wenn man nicht einmal eine Sendmail-CF geschrieben hat, aber man sei verrückt, wenn man es ein zweites Mal tut. Sendmail, ich hatte ja mal einen Rechner, da war ein Rootloch im Sendmail drin. Naja, irgendwie Sendmail mit Cron und was Seltsames. Und da war dann jemand root, der mir nicht bekannt war auf meinem Rechner. Das war eine etwas unangenehme Erfahrung. War auch noch nicht so die Zeit von Debian, wo man einfach Updates einspielt. Sondern, ja, frühe Linux-Zeiten, wo ich alles nur selber kompiliert habe und so. Und da ist man halt nicht so schnell dahinterher, irgendwie alles zu fixen. Und ja, das war kein Remote-Root-Loch, sondern es war nur für Lokalbenutzer. Aber dann war nur irgendwo ein komisches Passwort mitgesnifft, weil Telnet dann war damals nur üblich. Aber es ist noch lange her. Und da habe ich dann angefangen, hinterher den QMail zu machen, weil QMail halt einer von den ersten war, die so ein bisschen modular aufgebaut waren und auf Sicherheit geachtet hat. Es gibt für QMail sogar eine Security-Garantie, die aber nur gilt, wenn man QMail so installiert, wie es halt vom Autor kommt. Was insbesondere bedeutet, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber zumindest damals war es so, dass alle Binaries im var QMail liegen Und ja, sowas will man sich heute eigentlich nicht mehr so antun. Insbesondere weil QML auch ein bisschen eine unangenehme Eigenschaft hat, das nimmt alle E-Mails erstmal an. Hat mit dem Security-Konzept zu tun, weil der E-Mails annimmt, der weiß gar nichts davon, welche E-Mail-Adresse lokal existiert. Weil das sind Programme, die das sich gegenseitig misstraut und sowas macht. Also wie gesagt, damals war es eine tolle Idee. Heute wird es eher nicht mehr machen. Es gibt natürlich für QML eine Menge Patches, wo das alles behebt und wo das dann alles ganz toll macht. Aber dann ist natürlich die Security-Garantie los. Und wer weiß, wie toll diese Patches dann wirklich sind. Ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen. Also seit ich Postfix kenne, mache ich halt Postfix. Debian Default ist Exim, hatte man auch irgendwann eine Weile lang. Hat mir immer ein bisschen geärgert, weil der immer irgendwelche Nachrichten eingefroren hat, die man immer wieder auftauern musste. Ist halt bestimmt auch alles ganz anders, aber ja, Postfix kenne ich jetzt halt. Gut. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.